Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Heute geht es wieder um unser Lieblingsthema und zwar NIS 2. So wie es aussieht, wird wahrscheinlich das NIS 2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz sowie die nationale Umsetzung dieser europäischen Verordnung in Deutschland heißen soll, nicht im Oktober fertig werden, aber sicher ist überhaupt nichts. Deswegen weiß noch keiner, wann konkret Unternehmen nun eben diese neue Verordnung umgesetzt haben müssen, beziehungsweise das nationale Gesetz, die nationalen Anforderungen davon. Nichtsdestotrotz können wir uns heute mal angucken oder gucken wir uns heute mal einen Part der Anforderungen an, die in NIS 2 auftauchen oder die dann mit verarbeitet werden, die eben dann Anforderungen an das an ein Unternehmen sind. Und zwar gucken wir uns heute das Risikomanagement an. In der NIS 2 Verordnung wird ein Risikomanagement gefordert. Und zwar wird es da so formuliert, dass es eben Konzepte für eine Risikoanalyse gibt und Konzepte zur Bewertung von der Wirksamkeit von Risikomanagementmaßnahmen. Um Risikomanagementmaßnahmen zu bewerten, braucht man natürlich erstmal irgendwie ein Risikomanagement. Das schließt ein, dass man Risikoanalyse durchführt. Das schließt ein, dass man eben daraus Maßnahmen ableitet, die man dann im Endeffekt bewerten kann. Zuallererst kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit einer Risikoanalyse? Worauf gucke ich da? Oder was ist da eigentlich das Ziel dahinter? Aus der Brille der Informationssicherheit, worum es ja in NIS 2 mehr oder weniger geht, geht es bei der Risikoanalyse natürlich wieder um die klassischen drei Schutzziele: Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Information. Zusätzlich definiert NIS 2 auch noch die Authentizität als übergeordnetes Schutzziel. Heute gucken wir uns mal an, wie man denn jetzt eigentlich so eine Risikoanalyse durchführt, was man dafür braucht, wie man da vorgeht und wie man dann danach quasi bewerten kann, bringt das jetzt überhaupt irgendwas? Meine Maßnahmen, bringen die mir irgendwas? Und ja, was es für Maßnahmentypen eigentlich gibt. Okay, erstmal von Anfang an. Wenn ich jetzt vor einem Unternehmen stehe, was noch kein Risikomanagement gemacht hat, ist natürlich die Frage, okay, wie fängt man das überhaupt an? Dass ein Unternehmen überhaupt kein Risikomanagement hat, ist aus meiner Sicht ziemlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es, dass es noch nicht aus der Informationssicherheitssicht Risikoanalysen betrieben hat, außer es gibt da eben nun schon irgendeine Zertifizierung oder eine Zertifizierung wird angestrebt oder man hat einfach schon mal das Risikomanagement, was man schon hat, was so ein bisschen vielleicht aus der betriebswirtschaftlichen Seite guckt, erweitert um Informationssicherheitsrisiken, die natürlich auch mal monetäre Auswirkungen haben können. Okay, nichtsdestotrotz, Risikomanagement aus Informationssicherheitssicht. Da gibt es natürlich auch Standards dafür. Es wird auch in verschiedenen Standards gefordert, dass ein Risikomanagement passiert. Zum Beispiel in der ISO 27001. Das ist ein Informationssicherheitsmanagementsystem mit einem risikobasierten Ansatz. Das heißt, man überlegt sich eben Risiken, die auf das Unternehmen wirken. Und danach baut man dann eben sein Managementsystem auf, beziehungsweise leitet man Maßnahmen ab, die dann eben über das ISMS kontrolliert werden. Man kann auch noch auf den BSI-Grundschutz gucken. Da gibt es in dem Standard auch einen Ansatz der Risikoanalyse, den man nicht umsetzen muss zwangsläufig, der aber eine ganz gute Beschreibung gibt, wie man Risiken bewertet, wie man Risiken identifiziert zuerst einmal, wie man die dann bewertet und was man dann eben aus den Risiken ableiten kann an Maßnahmen oder wie man da Maßnahmen ableiten kann. Okay, und jetzt mal ganz konkret. Wie mache ich das? Im einfachsten Fall, gerade wenn man das am Anfang mal macht oder den ersten Schwung an Risikoanalyse macht, dann kann man sich einfach eine Excel-Tabelle nehmen. ganz klassisch. Natürlich gibt es dafür auch Tools. Aber wenn man wirklich die erste Risikoanalyse macht für das ganze Unternehmen oder für Projekte oder Teilbereiche des Unternehmens, kann so eine Excel-Tabelle erstmal ganz hilfreich sein. Dann braucht man natürlich irgendwie Risiken. Man könnte jetzt den Ansatz fahren, dass man sich selbst irgendwie Risiken ausdenkt. Das kann auch gut gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwas vergisst, was wesentlich ist, ist relativ hoch. Deswegen ist es sinnvoll, aus meiner Sicht, sich an den elementaren Gefährdungen aus dem BSI-Grundschutz-Kompendium zu orientieren. Da gibt es 47 Gefährdungen, die da definiert wurden. Es geht von Feuer- und Wasserschaden über Personalmangel bis hin zu Hackerangriffen. Also da ist eine große Bandbreite an möglichen Risiken dabei. Die kann man sich alle in die Excel-Tabelle reinschreiben, untereinander. Und dann muss man die Risiken für sein eigenes Unternehmen bewerten. Das macht man dann wie folgt. Man überlegt sich erstmal, ob das überhaupt relevant ist für mein Unternehmen. Beispiel Erdbeben. Wenn ich jetzt in einem Gebiet bin, wo es keine Erdbeben gibt, faktisch, dann ist es für mich kein relevantes Risiko. Dann kann ich das streichen. Viele Risiken aus der elementaren Gefährdungsliste sind aber relevant für Unternehmen und deswegen muss man sie eben betrachten. Und wenn man so ein Risiko betrachtet oder so eine Bedrohung in dem Fall, dann ist halt die Frage, okay, wie wahrscheinlich ist das, dass das Risiko mich trifft, also die Eintrittswahrscheinlichkeit, und wenn es mich trifft, was für Auswirkungen hat es dann? Bei diesen beiden Größen bietet sich das aus meiner Sicht immer an, dass mit einer qualitativen Bewertung zu machen. Was bedeutet das? Qualitativ heißt halt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit eben gering, mittel und hoch oder sehr hoch sein kann und dass die Auswirkungen eben gering, mittel, hoch und sehr hoch sein können. Man hat da relativ freie Wahl, wie man diese Abstufung klassifizieren will. Man kann da auch andere Wörter verwenden, man kann nur drei Stufen benutzen, man kann auch mehr einführen. Zum Beispiel sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch und so weiter und so fort. Und der Vorteil gegenüber quantitativen Methoden der Bewertung ist natürlich am Beispiel der Eintrittswahrscheinlichkeit, wenn ich da jetzt interne Statistiken beispielsweise heranziehe und sage, okay, wir wurden in den letzten 20, 30 Jahren oder 10 Jahren noch nie von einem Hacker angegriffen, was sehr unwahrscheinlich ist aus meiner Sicht. Wahrscheinlicher ist, dass man es nicht mitbekommen hat. Aber wenn dann natürlich eine Null steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja dann dementsprechend sehr gering, dass ich angegriffen werde. Und deswegen werde ich das als ein sehr geringes Risiko klassifizieren. Und damit fällt es so ein bisschen raus, ist natürlich in der heutigen Bedrohungslage hochkritisch, wenn man so rangeht. Deswegen würde ich eher sagen, okay, man guckt sich eben so die Lage draußen an und naja, jeder, der die Nachrichten verfolgt, weiß halt, Hackerangriffe sind absolut wahrscheinlich und es ist nur eine Frage der Zeit, bis man getroffen wird. Und man sollte das immer als sehr hohes Risiko bewerten, beziehungsweise die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr hoch bewerten. Die Auswirkungen natürlich auch, Stichwort Ransomware, wenn ein Hacker drin ist oder eine Hackergruppe drin ist und alles verschlüsselt, dann ist das ganze Unternehmen platt. Das ist eine Krisensituation. Das spricht man nicht mehr nur von einem kleinen Sicherheitsvorfall. Da findet eine Katastrophe statt, wenn ein Hackerangriff wirklich durchgeht. Genau, also wir bewerten die Eintrittswahrscheinlichkeit nach gering, mittel, hoch, sehr hoch und die Auswirkungen. Da kann man sich wieder ein bisschen orientieren, so ein bisschen quantifizieren. Da kann man überlegen, okay, wie teuer wäre das denn, wenn jetzt dieses Risiko eintritt? Je nach Unternehmensgröße kann eben 5.000 Euro viel oder wenig sein oder 500.000 Euro viel oder wenig sein. Das ist dann auch wieder individuell. Wenn man diese beiden Größen hat, kann man daraus eine Klasse bilden. Also wenn es eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit hat und eine hohe Auswirkung, dann ist eben die Risikoklasse relativ oder ist die Risikoklasse hoch. Da kann man sich auch so eine Matrix bilden und hat dann eben die Risiken klassifiziert und hat dann eben eine konkrete Bewertung. Danach kommt dann die Behandlung. So, wenn ich jetzt ein Risiko klassifiziert habe, was fange ich damit an? Ich habe grundsätzlich vier Möglichkeiten, mit einem Risiko umzugehen. Ich kann es einerseits eliminieren, also ich kann das Risiko quasi ausschalten. Könnte man jetzt in dem Sinne machen, wenn man beispielsweise einen Online-Zugang hat in irgendeiner Form, also eine Webseite, wo sich Mitarbeiter drauf einloggen können oder ein VPN oder was auch immer. Und ich identifiziere dort das Risiko, dass dort eben Hacker angreifen können und mir ist das Risiko zu hoch, kann ich das auch einfach abschalten. Dann gibt es eben keine Möglichkeit mehr von außen auf das Unternehmen über diesen Weg zuzugreifen und dann gibt es das Risiko auch nicht mehr. Auf der anderen Seite kann ich natürlich das Risiko minimieren. Das heißt, ich kann irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um entweder die Eintrittswahrscheinlichkeit zu minimieren oder eben die Auswirkungen zu minimieren oder im besten Fall natürlich beides zu minimieren. Die Eintrittswahrscheinlichkeit könnte ich jetzt dadurch minimieren, Beispiel Online-Zugang in irgendeiner Form, dass ich dort eben eine Mehrfaktor-Authentifizierung einführe oder eine passwortlose Authentifizierung einführe. Eben die Hürde höher mache, dort überhaupt reinzukommen, zusätzliche Authentifizierungsmechanismen oder einführen. Die Auswirkungen kann ich in dem Fall dadurch reduzieren, dass ich eben diesen Zugang extra nochmal monitore, also dann nochmal ein besonderes Auge drauflege, weil dann fallen mir im besten Fall schneller irgendwelche Anomalien, irgendwelche Ungewöhnlichkeiten auf und kann den Angriff oder ja den Angriff, der dann da potenziell passiert, eben schneller eingrenzen, schneller beheben, schneller darauf reagieren. Wenn ich das nämlich gar nicht mitbekomme, dass da irgendjemand was für mich Schädliches tut, kann er sich natürlich auch ungehindert ausbreiten oder ungehinderter, je nachdem, was danach noch so kommt. Genau, das ist eben der Fall der Minimierung. Es gibt noch die Möglichkeit, Risiken zu übertragen. Das bedeutet in den meisten Fällen, ich übergebe das an Versicherungen. Zum Beispiel eben auch, wenn irgendeine Art von Bußgeld fällig ist, weil ich zum Beispiel keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen habe, um personenbezogene Daten zu schützen, dann könnte ich theoretisch das Risiko übertragen an eine Cyberversicherung. Und der letzte Punkt ist natürlich die Akzeptanz. Also ich kann auch einfach sagen, okay, das Risiko akzeptiere ich so, ich treffe keine Maßnahmen und das bleibt so, wie es eben ist. Die Schwelle, bis wohin man Risiken akzeptieren kann, weil klar, ich meine, man hat vielleicht die Elementargefährdung vom BSI genommen, das sind 47 Stück. In aller Regel haben Unternehmen natürlich noch mehr Risiken oder können noch mehr Risiken identifizieren. Das macht man dann meistens über Szenarienbildung. Also sprich, man überlegt sich, was wäre, wenn irgendein Server ausfällt oder was wäre, wenn das Rechenzentrum explodiert oder was wäre, wenn das Archiv unter Wasser gerät oder. Und daraus kann man dann auch wieder Risiken ableiten und sich überlegen, wie man die behandelt. Und die Frage ist halt immer, wenn man dann diese ganze Liste an Risiken hat und bei einem großen Unternehmen, das können schon mal viele werden, kann man natürlich nicht jedes Risiko behandeln. Da wird man ja nicht fertig. Deswegen gibt es da die Möglichkeit, das zu akzeptieren und diese Schwelle, bis wohin man Risiken akzeptieren will, nennt sich dann Risikoappetit. Den Risikoappetit sollte man sich irgendwie in dem Prozess vorher mal überlegen oder eben kann man auch nach der Risikoanalyse machen, je nachdem, ob man gerade anfängt mit Risikomanagement oder schon mittendrin ist. Wenn man mittendrin ist, sollte man den Risikoappetit schon irgendwann festgelegt haben. Wenn man am Anfang ist, kann man den eben auch nach der initialen Risikoanalyse sich überlegen, okay, bis wohin kann ich das denn jetzt akzeptieren? Kann man zum Beispiel sagen, okay, Risiken der Klasse gering akzeptiere ich so oder so. Risiken der Klasse mittel, das muss eben entschieden werden. Und ab Risiko hoch, das kann nicht akzeptiert werden. Das muss auf jeden Fall irgendwie behandelt werden. Okay, kommen wir jetzt zum letzten Punkt und zwar, wie stelle ich fest, ob die Maßnahmen, die ich da habe, auch wirksam sind. Also auf dem Papier kann man natürlich erstmal sagen, okay, man macht erst die initiale Risikoanalyse, Dann überlegt man sich, okay, wie kann man bestimmte Risiken behandeln? Also welche Maßnahmen kann ich ergreifen? Und dann im Anschluss kann man dann direkt nochmal eine Überlegung anstellen, eine kleine Risikoanalyse nochmal machen mit den Maßnahmen im Kopf. Okay, wie sehr senkt das jetzt die Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Auswirkung oder vielleicht beides? Und was kommt dann für eine Risikoklasse raus? Wenn das in beiden Fällen überhaupt eigentlich nichts auswirkt, dann ist die Maßnahme für das Risiko sinnlos. So, im zweiten Schritt kann man natürlich dann auch bestimmte Messwerte festlegen, an denen man erkennen kann, ob denn die Maßnahme auch in der Realität, nachdem sie implementiert ist, auch wirksam ist. Das kann eben sein, für dieses Risiko gab es eben innerhalb eines Jahres, je nachdem, wie häufig man das dann überprüft, weniger Vorfälle oder die Vorfälle hatten nicht so eine gravierende Auswirkung. Beispielsweise konnten die schneller behoben werden oder hatten nicht so große Kosten verursacht oder was auch immer. Oder sie sind gar nicht aufgetreten. Das wäre natürlich das Beste. Passiert aber nicht immer leider. Genau, solche Metriken oder solche Zahlen kann man sich natürlich dann überlegen. Muss man dann eben gucken, wie man das innerhalb seiner eigenen Infrastruktur gut messen kann. Und daran kann man natürlich dann auch die Maßnahmenwirksamkeit prüfen. Gut. Als Fazit, heute haben wir uns mit Risikomanagement nochmal intensiv auseinandergesetzt. Warum haben wir das gemacht? Naja, die NIS2-Verordnung der EU fordert ein Risikomanagement. Alle Unternehmen, die schon in irgendeiner Form ein Informationssicherheitsmanagement betreiben, kennen das schon. Die das noch nicht kennen, es lohnt sich auch, wenn man nicht unter NIS2 fällt. Es lohnt sich auch, wenn man keine Zertifizierung haben will, ein Risikomanagement aufzusetzen und dran zu bleiben, durchzuführen, macht auf jeden Fall Sinn für jedes Unternehmen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, dein Paul.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freu dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.